Am 22. April ist es soweit. 7 Kandidaten stehen zur Auswahl und wahrscheinlich wird es eine Stichwahl geben und dann wird es nochmal ein Duell geben. Was ein Duell eigentlich ist, ob am Ende einer stirbt oder wie das genau läuft, werden wir sehen. Wir haben jetzt ein Rededuell und es stirbt hoffentlich keiner. Ich hoffe, beide Menschen, die jetzt hier gegeneinander antreten, sind noch guter Laune. Ich freue mich, dass Michael Panse und Andreas Bausewein hier zu Gast im Studio ist. Schönen guten Tag, meine Herren.
Einen schönen guten Morgen.
Geht's Ihnen noch gut? Herr Bausewein, Sie müssen so sagen, Sie haben ein Amt und müssen gleichzeitig noch einen Wahlkampf machen. Geht's noch körperlich?
Oh ja, ich halte das schon durch bis zum 22. und bis zum 6. Mai gegebenenfalls auch noch. Aber ich sag mal, wenn das jetzt vorbei wäre am 22. In der Form, dass es keine Stichwahl gibt, hätte ich auch nichts dagegen.
Herr Panse, Sie haben endlich einen Job als Generationenbeauftragter des Landes und noch nebenbei Wahlkampf. Sie müssen das natürlich trennen, wie Herr Bausewein auch. Gelingt das immer und sind Sie körperlich noch fit?
Also zunächst Wettkampfhärte nehmen wir alle für uns in Anspruch und ich habe zurzeit auch 14 Tage Urlaub genommen, um mich voll und ganz auf den Wahlkampf zu konzentrieren, weil das die Erfahrung der letzten Jahre auch der Wahlkämpfe gezeigt hat, dass da viel Zeit nicht nur drauf geht, sondern auch viel Kraft da drauf geht und ich glaube, wenn man es ernst meint, muss man sich auch darauf konzentrieren können.
Herr Bausewein, haben Sie auch Urlaub genommen?
Nee, habe keinen genommen. Die Stadt muss regiert werden, auch vor der Wahl. Es ist ja nicht so, dass die Arbeit liegen bleibt in der ganzen Zeit, aber ich versuche das so gut wie es geht zu trennen. Also wenn ich jetzt Termine habe wie den heutigen oder an Wahlkampfständen bin, da fahre ich dann auch mit meinem Privatwagen hin. Natürlich hat man als Amtsinhaber, das muss man nicht kleinreden, schon gewisse Vorteile. Ja, wenn ich die ganz normalen dienstlichen Termine in der Öffentlichkeit wahrnehme, wird mir das auch immer als Wahlkampf ausgelegt, auch wenn es ein Termin ist, den ich jedes Jahr um die Zeit habe. Das ist halt der Vorteil von Amtsinhaber. Aber ich versuche das so gut wie es geht zu tun.
Wollen wir mal sehen, ob Sie heute jetzt einen Vorteil haben, denn es geht heute um Themen. In den Podiumsdiskussionen geht es ja auch um Themen, aber meistens sind es ja nur Statements. Heute können Sie mal aufeinander reagieren, sich streiten, auch mal ins Wort fallen und Sie haben den Vorteil, Sie können die Themen selbst vorgeben. Da der Amtsinhaber ja immer ein bisschen einen kleinen Vorteil hat, gebe ich mal Herrn Panse den Einstieg und Herr Panse, ich würde Sie bitten, ein Thema vorzugeben, kurzes Statement, wo Ihnen das schwerfällt, Einstiegsstatement und dann kann Herr Bausewein reagieren, dann kommen Sie hoffentlich ins Streitgespräch und ich werde gut unterhalten und die Hörerinnen und Hörer auch. Herr Panse, Sie haben das Wort. Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen? Was ist, sagen Ihr Wahlkampfschwerpunkt?
Also da gibt es ja gleich mehrere Themen, aber da wir die der Reihe nach abarbeiten, beginne ich mal mit dem Satz. Es ist selbstverständlich so, dass nicht das Erzählte reicht, sondern es geht darum, das Erreichte tatsächlich auch zu bewerten.
Und deswegen, das könnten Sie in ein Gedicht
packen, bin ich. Nee, das ist glaube ich schon eine klare Aussage. Es geht ja darum, was vor 6 Jahren so ein Stückchen auch den Bürgerinnen und Bürgern mal angekündigt war, was heute tatsächlich umgesetzt ist. Und ich will da mal beim ersten Thema beginnen. Die Frage Bürgerbeteiligung ist etwas, glaube ich, was wir uns alle auf die Fahne geschrieben haben. Auch der amtierende Oberbürgermeister, auch vor 6 Jahren im Wahlkampf. Und wir heute so ein Stückchen konstatieren müssen, dass es da eine ganze Menge an Unzufriedenheit gibt. Die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt fühlen sich bei vielen Entscheidungen nicht mitgenommen. Wir haben das bei sehr heftigen Diskussionen gemerkt, ob es um Schulnetzplan ging, ob es um ÖPNV-Planung ging, ob es auch um die Diskussion Multifunktionsarena ging, wo ich sage, es reicht eben nicht, wenn man sagt, man beschränkt sich auf die Bürgerbeteiligung, auf das gesetzlich Notwendige, sondern ich glaube, die Bürger sagen zu Recht, wir wollen frühzeitig informiert sein und frühzeitig auch unsere Meinung kundtun können, um dann wenigstens auch zu verstehen, was an Verwaltungsentscheidung oder an Stadtratsentscheidung schlussendlich ansteht.
Bürgerbeteiligung, da könnte ja ein Konsens herrschen, Herr Bausewein, oder?
Ach, da herrscht er weitestgehend. Also es wird natürlich immer dann in Wahlkämpfen besonders thematisiert. Ich denke aber schon, dass wir die letzten Jahre im Bereich Bürgerbeteiligung sehr gut unterwegs waren, aber es gibt verschiedene Formen davon. Also Bürgerbeteiligung muss nicht immer Bürgerentscheid sein. Das kann es sein, als weitestgehende Bürgerentscheidung oder Bürgerbeteiligung, aber es gibt da verschiedene Formen von. Ich darf erinnern an den Hirschgarten. Das ist vor meiner Zeit noch angeschoben worden, aber das erste Mal, dass was umgesetzt wurde in Erfurt, wo sich die Bürger eine Meinung gebildet haben. Wo die Bürger sich ihre Meinung gebildet haben.
Vor der Zeit angeschoben worden, weil es ein Kollege der CDU-Stadtratsfraktion
im Stadtrat war. Dass es doch der Kentner war, aber wenn es ein CDU-OB gegeben hätte 2006, hätte er es nicht umgesetzt. Ihr hättet vorher schon den Hirschgarten zum Park machen können, das habt ihr eben nicht gemacht, sondern ich habe es dann umgesetzt. Wir haben bei großen Baumaßnahmen wie im westlichen Anger in einer Art und Weise Bürgerforen durchgeführt, wie das vorher nicht der Fall war. Das führt auch nicht dazu, dass dann, wenn die Bäume zum Beispiel gefällt werden, völlige Einigkeit herrscht, auch wenn das vorher entsprechend kommuniziert wurde. Bei der ganzen Frage Buga haben wir sehr intensiv die Bürger mit einbezogen, auch die Frage Weiterentwicklung Egerpark, immer über die Haushaltsbefragung. Wie gesagt, ich finde das gut. Das kann auch bis zum Bürgerentscheid gehen. Was ich immer nicht ganz verstehe, ist, wenn sich der ein oder andere Stadtrat, nachdem ein Thema jahrelang diskutiert wird, wie bei der Multifunktionsarena, also vorher schon das Stadion und dann ein Jahr lang Multifunktionsarena, wenn man dann 10, 14 Tage vor der Abstimmung sich selber dafür drücken will, eine eigene Entscheidung zu treffen und damit einmal sagt, aber jetzt müssen wir dringend einen Bürgerentscheid machen. Die Diskussion hätte man führen müssen ab Mitte letzten Jahres, dann hätte man es auch so durchziehen können, aber nicht 14 Tage vor der Angst.
Also erstens, der Vorwurf ist unredlich, weil ich zumindest habe nicht 14 Tage vor der Entscheidung
zur Multifunktionsfunktion gefordert. Ich habe nicht in Richtung CDU das gesagt, sondern es gibt andere Fraktionen noch im Stadtrat, auch wenn die CDU eine große Fraktion ist.
Wir unterhalten uns ja miteinander, mit den anderen können sich dann separat unterhalten. Nein, also ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass wir letztes Jahr im Juli bereits, als die erste Diskussion, der erste Beschluss im Stadtrat war, gesagt haben, wir wollen aktiv die Bürger mitnehmen. Und das heißt, die Bürger zu informieren und frühzeitig mit ihnen darüber zu reden, was im Stadionumfeld passierte. Was ich kritisiere und was ein Problem war, war, dass kurz vor der Abstimmung am Ende ein Druck aufgemacht wurde seitens des Wirtschaftsministers, der gesagt hat, er möchte innerhalb von wenigen Tagen den Fördermittelantrag der Stadt haben. Kaum die Stadträte in der Lage waren, sich umfänglich mit allen Unterlagen auseinanderzusetzen und da es in nicht öffentlichen Sitzungen stattfand, eine Bürgerbeteiligung praktisch nicht stattfand. Ich will vermeiden, dass wir jetzt bei der zweiten Phase, die steht ja immer noch an zur Multifunktionsarena, das Gleiche erleben. Wir haben im Stadtrat beschlossen, es soll dazu Bürgerforen geben.
Das machen wir auch so.
Und nicht nur die Beteiligung im Rahmen der B-Planung, denn das ist gesetzlich vorgeschrieben. Ja, wir wollen darüber mehr und wir wollen mit den Bürgern diskutieren und wir wollen vor allem die Bürger an dieser Stelle mitnehmen.
Für den Druck des Wirtschaftsministers bin ich nicht verantwortlich. Ich bin nur BNR-Vor, nicht Wirtschaftsminister in Thüringen. Der Druck war nochmal da. Das war aber auch nicht erst eine Woche vorher bekannt. Ich meinte eben mit dem Vorschlag zum Bürgerentscheid, der dann kam, auch nicht die CDU-Fraktion, was auch eine andere Fraktion, die das thematisiert hat. Wie gesagt, an sich, was das Thema angeht, guter Vorschlag, aber nicht 14 Tage vor der Angst. Da muss man sowas eher diskutieren und auch in aller Breite diskutieren. Grundsätzlich, denke ich, gibt es viele Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. Und wir sollten gemeinsam darauf achten in den nächsten Jahren, dass möglichst viele Möglichkeiten auch genutzt werden. Und nicht immer nur zu Wahlkämpfen, das thematisiert wird.
Naja, gesagt, da werden wir
jede Fraktion des Stadtrates kann auch entsprechende Vorschläge machen, kann sich entsprechend einbringen. Mir fällt schon manchmal auf, dass bestimmte Themen immer wieder kurz vor der Wahl hochgezogen werden. Und die ist nun mal nur alle 6 Jahre, was ein OB angeht und was ein Stadtrat angeht, nur alle 5 Jahre.
Also die Defizite, was Bürgerbeteiligung angeht, hat man die 6 Jahre durchgängig. Auch die Frage, was Bürgerhaushalt angeht. Ich will ein Stichwort sagen. Wir haben im letzten Herbst sehr intensiv über die Frage Schulnetzplanung diskutiert, wo die Eltern völlig zu Recht kritisiert haben, dass sie im September die Schulplanung auf den Tisch gekriegt haben und im Oktober während der Herbstferien noch die Stellungnahmen dazu abgeben sollten. Das ist das, was ich damit meine. Man muss den Leuten Zeit geben, sich damit zu beschäftigen. Ich merke es momentan sehr intensiv, wenn ich in den Ortsteilen unterwegs bin, wo mir die Ortsteilräte sagen, wir müssen Vorlagen tatsächlich noch beraten können. Wir schaffen es kaum als ehrenamtliche Ortsteilräte, uns mit diesen Vorlagen auseinanderzusetzen, geschweige denn mit unseren Bürgern die Diskussion zu führen. Herr Oberbürgermeister, Sie wissen es, letzte Woche haben wir zu Zalando und zum Thema Hochstädt diskutiert, wo der Ortsteilrat Hochstädt nicht aus fachlichen Gründen die Vorlage nicht mittragen wollte, sondern weil er gesagt hat, das ist alles ein bisschen sehr hoppla hopp und
deswegen,
sehr schnell gekommen.
Aber deswegen gab es ja auch einen Sonderstadtrat letzte Woche, weil da auch von Seiten des Investors der Druck aufgemacht wurde. Da gab es ganz einfach eine Frist, die einzuhalten war. Und ich meine, da kann man natürlich an der Stelle, das ist ein schlechtes Beispiel, da kann man an der Stelle natürlich sagen, wir diskutieren noch 4 Wochen drüber und dann sagt der Investor, jetzt will ich aber nicht mehr. Und das stand offensichtlich im Raum und dann muss ich halt auch während der Osterferien eine Sonderstadtratssitzung machen und dann kann das passieren, dass ich als Stadtrat oder auch als Ortsteilrat ziemlich schnell über eine Vorlage diskutieren muss. Das kommt nun mal vor. Es gibt durchaus auch genügend Vorlagen, wo wir mehr Zeit haben. Die sollten wir dann auch entsprechend nutzen. Machen wir auch für gewöhnlich.
Da also sind wir aber schon fast beim
Fall,
nächsten
dass
Thema.
Wir 3 Tage vor der Angst sagen, die Vorlage muss unbedingt nächsten Mittwoch durch.
Das immer fast beim nächsten Thema, weil die Frage, ich höre das wohl,
der Investor
hat einen großen Druck aufgemacht. Wenn das immer so wäre, dass wir tatsächlich dann sagen würden, jetzt müssen wir aber sehr zügig Entscheidungen treffen. Ja. Ich erlebe, dass wir das insbesondere bei vielen kleineren Unternehmen dann sehr auf die lange Bank schieben und sagen, da dauert eine B-Planung inzwischen
das ist mir schon klar,
mehrere Jahre.
Und diese Diskussion, Wahlkampf ist nicht gefällt, aber es ist so, wir haben in den letzten 6 Jahren in Erfurt 6.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, 6.000 in Worten. Und wir haben uns vor 3 Jahren zertifizieren lassen mit den RAL-Gütezeichen als mittelstandsfreundliche Kommune. Da müssen wir bestimmte Fristen einhalten, die halten wir rein. Das hätte man auch machen können, als die CDU noch die absolute Mehrheit im Stadtrat hatte. Hat man aber nicht. Hat man erst zu meiner Zeit gemacht und die Zahlen sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Erfurt wächst, es gibt mehr Arbeitsplätze, die Arbeitslosigkeit sinkt deutlich. Da sind die ganzen Zalando- und Red-Kuhn-Zahlen noch gar nicht dabei. Ich denke, dass wir Ende des Jahres eine Arbeitslosenquote haben werden, die im Bereich 8% liegt. Und 2005 lag man noch bei über 21%. Das darf man bei allen nicht vergessen. Das ist nur geschehen, weil gewaltig investiert wurde, weil neue Arbeitsplätze entstanden sind und weil die Stadtverwaltung, die Wirtschaftsförderung dort in einer Art und Weise mit Unternehmen zusammengearbeitet hat, wie das vorher vor meiner Zeit nicht der Fall war.
Also da gehört zur Wahrheit dazu, dass in ganz Thüringen flächendeckend neue Arbeitsplätze entstehen, momentan selbstverständlich. Und wir müssen uns dann an dem messen lassen, was auch hätte erreicht werden können. Und da setze ich schon den Finger oder die Kritik an und lege den Finger in die Wunde, wenn wir uns vergleichen mit anderen Regionen in Thüringen, ob das Jena ist oder ob das Sonneberg ist. In Sonneberg, die haben jetzt quasi eine Vollbeschäftigung mit nur noch 4% Arbeitslosigkeit. Selbst im Kiffhausen, nein, es sind eben nicht die Pendler in Sonneberg, sondern die haben aus eigener Kraft es auch geschafft, mit Mittelstandsförderung, mit Handwerksförderung neue intensive Arbeitsplätze auch vorzuschaffen. Ich glaube schon, dass in der Stadt Erfurt mehr als 6.000 Arbeitsplätze drin gewesen wären. Und wir müssen uns ja an dem messen lassen, wir haben 10% der Gesamtbevölkerung in Thüringen. Wenn wir sehen, dass es Regionen gibt, wo es ähnlich zügig oder schneller noch vorangeht, müssen wir uns an dem messen lassen und nicht sagen, wir haben 6.000 Arbeitsplätze geschaffen und damit sind wir zufrieden. Nein, wir sind aber nicht momentan zufrieden. Ist die Situation so, dass insgesamt in Deutschland die wirtschaftliche Situation sich erstaunlicherweise, erfreulicherweise auch verbessert. Das hat Auswirkungen auf die Arbeitslosensituation. Ich wünsche mir aber, dass wir in Erfurt da auch deutliche Sprünge nach unten machen und dass wir uns vom Landestrend nach oben positiv abkoppeln und nicht sagen, wir sind ja schon froh, wenn wir uns im Landestrend mitbewegen.
Sind wir noch beim Thema Bürgerbeteiligung?
Nein, wir sind schon eins weiter, das war schon das neue Thema.
Aber damit sind wir natürlich nicht zufrieden. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass der Zuwachs an Arbeitsplätzen über dem Landesschnitt liegt, deutlich über dem Landesschnitt liegt. Und ich kann nicht Sonneberg und Erfurt vergleichen. Allein schon deswegen, weil in dieser Stadt Erfurt 40% der belegten Arbeitsplätze von Menschen belegt werden, die außerhalb der Stadt Erfurt wohnen. Wir haben viel höhere Einpendlerzahlen, als das in Sonneberg, in Hildburghausen, Küffwasserkreis und was weiß ich, wo der Fall ist. Deswegen ist es einfach gleich Äpfel mit Birnen. Wir haben ein deutliches Absinken der Arbeitslosenquote, wir haben ein deutliches Absinken der Bedarfsgemeinschaften, deutliches Absinken der Arbeitslosenzahlen, deutlichen Anstieg der Arbeitsplätze. Ich hoffe, das geht noch so weiter in den nächsten Jahren.
Meine Herren, Sie halten sich nicht an die Spielregeln, muss ich mal sagen. Es ging um das Thema Bürgerbeteiligung, sind Sie schon vom Thema abgekommen, aber so ist das eben, weil alles natürlich zusammenhängt. Noch eine Abschlusserwiderung, Herr Panse, was Ihr Thema war, und dann kann Herr Bausewein ein Thema vorgeben.
Also da wir jetzt schon sehr in die Wirtschaft reingefallen sind, sage ich dann nur zwei Sätze dazu. Ich wünsche mir, das betrifft ja auch Wirtschaft und Handwerk, dass wir den örtlichen Unternehmer genauso ernst nehmen wie den Großinvestor, der zu uns kommt. Das heißt auch der mittelständische Unternehmer, der sagt, ich schaffe 10 oder 15 oder 20 Arbeitsplätze, dass der genauso schnell seine Termine im Rathaus kriegt und auch seine Baugenehmigung und seine Gewerbegenehmigung, die er braucht. Da höre ich momentan viel Klagen. Das werden wir brauchen, wenn wir in Zukunft so ein Stückchen Erfurt an dieser Stelle noch besser machen wollen. Können wir in der nächsten Runde nochmal intensiv dazu einsteigen.
Jetzt ist Herr Bausewein dran. Ihr Eingangsstatement bitte, Ihr Thema, was liegt Ihnen am Herzen und worüber würden Sie sich gerne mit Michael Panse streiten?
Mir liegt vieles am Herzen, aber was man erstmal diskutieren könnte, wäre die ganze Frage weiterer Schuldenabbau der Stadt Erfurt. Wir haben ja in den letzten Jahren deutlich Schulden reduziert. Wir hatten mal Verbindlichkeiten von über 230 Millionen Anfang 2006, liegen Ende des Jahres bei 150 Millionen. Das ist immer noch viel Geld. Aber ein Drittel der Schulden wurden abgebaut in den letzten 6 Jahren. Das wird die nächsten Jahre auch nicht einfacher werden, weil die Zuweisungen des Landes nicht steigen, sondern eher sinken. Auf der anderen Seite ist mein großes Ziel, ist noch während meiner Amtszeit zu erreichen, dass Erfurt schuldenfrei wird. Und was schuldenfreie Großstädte angeht, da gibt es nicht allzu viele in Deutschland. Und die das geschafft haben, sind meistens Städte, die ihre Wohnungsgesellschaften verkauft haben oder irgendwas. Das haben wir in Erfurt nicht vor. Wir versuchen das auf konventionellen Wege zu erreichen. Und ich denke, das muss in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts machbar sein, schuldenfrei zu sein.
Der Preis, den wir dafür bezahlen, ist, dass am Ende dieses Jahres die Rücklage der Stadt Erfurt bei ganzen 12 Cent noch liegen wird. Das heißt, wir haben da sehr viel beim Schuldenabbau auf Verschleiß gefahren. Zweiter Punkt meiner Kritik, Verschleiß auch was Infrastruktur angeht. Wir haben derzeit einen Investitionsbedarf in der Stadt Erfurt von über 500 Millionen, was die Straßen und Brücken alleine angeht. Wir können es ja hier in unmittelbarer Nähe besichtigen, von Rathausbrücke bis zur Stadtparktreppe. Das sind alles, glaube ich, Baudenkmäler inzwischen, wo die Bürger völlig zu Recht fragen, wann passiert denn da endlich was? Und wenn wir uns den Zustand mancher Straßen anschauen, wissen wir, dass da vieles auch auf Verschleiß läuft. Das ist ein Stückchen ja momentan der Preis, wo wir uns auch im Stadtrat regelmäßig drum streiten und sagen, Schuldenabbau wichtig, Investitionen in Stadtstruktur ebenfalls wichtig. Und dann kommen wir zum dritten Thema, wo soll dieses Geld dann letztendlich für beide Bereiche herkommen? Ich sage ganz deutlich für meine Position, wir sind für beides, wir sind für Schuldenabbau und wir sind, wenn wir Geld in der Stadt Erfurt ausgeben, für nachhaltiges Investieren, damit in Zukunft investiert wird. Ich glaube, da sind wir nicht weit auseinander. Beides geht aber auch nur, wenn wir eine Finanzpolitik machen, wo wir nicht Jahr für Jahr mehr ausgeben, als wir letztendlich an Einnahmen haben. Und das ist so eines der zentralen Streitthemen. Wo kriegen wir entweder mehr Einnahmen her oder wo reduzieren wir eigene Ausgaben? Und die Punkte, das ist ja regelmäßig das, was wir im Haushalt miteinander sehr heftig diskutieren.
Also Einnahmen erhöhen oder Schulden abbauen. Also,
naja, gut,
Herr Banse sagt, sie liegen nicht weit auseinander.
Nee, ich kann nur Geld.
Nein, also mit der Zielstellung liegt man auseinander, mit dem Weg dahin liegt man schon ein Stückchen auseinander. Ah. Zielstellung heißt, glaube ich, für jeden vernünftigen, nachhaltigen, wirtschaftlichen Politiker Schuldenabbau, um nicht nachfolgenden Generationen Schuldenberge zu hinterlassen. Der Weg dahin ist ein Stückchen umstritten. Der eine sagt, wir langen dazu so ein Stückchen in die Taschen der Bürger und nehmen da Geld raus. Der andere sagt, wir gucken,
wer was
wir
selber als
Stadtverwaltung tun. Ich bin der andere. Der eine ist der amtierende Oberbürgermeister.
Aha. Ja gut, man kann aber auch die Welt sich wunderschön rechnen und kann sagen, wir sparen mal intern 10% der Personalkosten ein, was völlig illusorisch ist. Und rechnen dann mal so formal, dass es entsprechende Potenziale gäbe, die man anderswo investieren kann. Ich sage ganz deutlich, dass wir die letzten Jahre den Spagat geschafft haben. Natürlich sind nicht in Erfurt alle Straßen gemacht. Natürlich gibt es noch Sanierungsstau hier und da. Das ist nun mal so. Wir sind eine große Stadt. Wir haben 760 Straßenkilometer. Aber allein im letzten Jahr, im Jahr 2011, haben wir über 48 Straßen die Straßendecken ausgewechselt. Wir haben die letzten 5 Jahre in Kindertagesstätten 40 Millionen investiert, in Schulen 30 Millionen.
Das ist immer, Herr Oberbürgermeister. Wir haben die 40 Millionen Kindertagesstätten investiert. Wir kommen da gleich nochmal dazu, weil alleine 25 Millionen vom Bund dazugekommen sind. Wenn wir 40 Millionen in Kindertagesstätten investiert hätten, wären wir vielleicht mit dem ehrgeizigen Programm, das zu sanieren, tatsächlich rumgekommen.
Das stimmt so gar nicht.
Die Wahrheit ist, dass wir die hohen Zuschüsse, die wir an dieser Stelle vom Bund gekriegt haben, genutzt haben, aber uns so ein Stückchen als Stadt zurückgenommen haben. Und das gehört doch zu den tatsächlichen
Kernaussagen an dieser Stelle. Als ich OB war 2006, war der Sanierungsstau in Kindertagesstätten nahezu 100% und die Sanierungsrate nahezu null.
Das ist unwahr. Herr Oberbürgermeister. Wir haben 96 Kindertagesstätten. Wir haben damals, als Sie ins Amt gekommen sind, einen Investitionsbedarf von 45 Millionen gehabt. Sie haben damals vor 6 Jahren den Leuten versprochen,
bis 2012 sind
alle Kindertagesstätten saniert. Das war ja unwahr. Es ist ja bis heute nicht passiert. Sie haben 2006 gesagt, wir werden 2012 alle Kitas, ist in Ihrem Wahlprogramm nachlesbar,
Herr Oberbürgermeister. Weil der Sanierungsstau größer war als damals.
Nein, der Sanierungsstau war damals schon bekannt. Auch damals war von 45 Millionen die Rede und bis heute ist genau das nicht passiert, Herr Oberbürgermeister.
Das gehört auch dazu, mal Leuten zuzuhören, wenn sie die Wahrheit sagen.
Wenn sie die Unwahrheit sagen, widerspreche ich
Ihnen. Also wir haben über 40 Millionen investiert in Kitas, über 30 Millionen in Schulen und ich sage mal, ich finde immer faszinierend, wie man sich da heute hinstellen kann, wenn man selbst 5 Jahre lang in der Stadt die absolute Mehrheit hatte. Man hätte alles machen können, was eben nicht gemacht hat.
Also zunächst
sich heute hinstellt und sagt, wenn es nach uns geht, machen wir dies und das. Also wir haben gewaltig investiert in alle Bereiche. Natürlich gibt es noch ein paar Baustellen. Die Stadtparktreppe wurde eben angesprochen. Da darf man auch nicht verkennen. Die Stadtparktreppe sollte nie 100 Jahre halten. Als die gebaut wurde vor über 100 Jahren, die hat kein vernünftiges Fundament. Die ist auf Bruchstein gebaut. Jetzt bewegt sich diese Balustrade langsam. Wir müssen dort mit 800.000 Euro ran. Das muss im Haushalt verankert werden. Ich hatte das dieses Jahr schon vor. Der Stadtrat hat gesagt, nein, wir streichen von den 800.000 700.000 Euro, stellen nur 100.000 ein. Die Stadtpartei wird nächstes Jahr gemacht. Dieses Jahr machen wir die Planung und die vorbereitenden Maßnahmen. Aber solche Dinge müssen jetzt endlich auch gegenfinanziert werden. Und es sind meistens erhebliche Summen. Unabhängig davon sind wir, wenn man Erfurt vergleicht mit anderen Thüringer Städten, anderen ostdeutschen Städten mit der Sanierungsquote sehr, sehr gut dabei. Ich glaube, wir haben den Spagat geschafft die letzten Jahre zwischen Sanierung, zwischen Investition, aber auch zwischen freiwilligen Leistungen. Die darf ich auch nicht runterfahren auf null, weil davon lebt diese Stadt und deswegen wachsen wir nämlich auch.
Also dann steige ich gerne auf Ihr erstes Argument auch nochmal intensiv ein, die Frage Personalkosten, weil das ja einer der größten Batzen im städtischen Haushalt ist. 145 Millionen, das ist fast ein Drittel des städtischen Haushaltes, geben wir Jahr für Jahr für Personalkosten aus. Sie haben eingangs gesagt, das ist ja nicht so ohne weiteres möglich, das um 10% zu reduzieren. Ich sage doch, es wäre möglich gewesen, wenn man sich rechtzeitig auf den Weg gemacht hätte, weil das alle Leute bestätigen, die sich die Bilanzen der ostdeutschen Großstädte angucken. Es ist vergleichbar. Es ist durch alle ostdeutschen Großstädte zu sehen, dass wenn die sich rechtzeitig auf den Weg gemacht haben mit Personalentwicklungskonzepten, dass es gelungen ist, Personalkosten zu reduzieren. Und das gehört doch zur Wahrheit dazu, Herr Oberbürgermeister. Wir haben dreimal im Erfurter Stadtrat beschlossen, die Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister legen ein Personalentwicklungskonzept vor. Sie haben vor 2 Jahren in der gleichen Diskussionsrunde gesagt, Sie freuen sich auf die Vorschläge, wenn es an die Entwicklung des Personalkonzeptes geht, wo man reduzieren könnte. Zur Wahrheit gehört, dass bis heute nichts auf dem Tisch liegt. Kein Vorschlag, keine Diskussion dazu. Es ist momentan angekündigt, vielleicht für Ende des Jahres 2012. Wenn wir uns mit dem Personalentwicklungskonzept nicht jetzt auf den Weg machen, werden wir auch in 2 oder 3 Jahren immer noch über deutlich steigende Personalkosten miteinander diskutieren und werden von dieser hohen Quote nicht runterkommen,
was andere. Es ist gut, dass wir einen öffentlichen Dienst-Tarif bezahlen.
Nein, dann lassen Sie mich bitte, ist doch zumindest, Herr Oberbürgermeister, Tarifentwicklung. Als der Nachtragshaushalt der Stadt Erfurt beschlossen wurde in diesem Jahr, im Januar, haben Sie in den Nachtragshaushalt reingerechnet eine Tarifentwicklung, Tarifsteigerung von 1%. Als jemand, der ehemals in der Gewerkschaft Verantwortung getragen hat, war völlig klar, dass der Zieldurchgang doch nicht bei 1% liegen würde. Wir erleben momentan 6,3%, haben die Gewerkschaften ausgehandelt. Das belastet den städtischen Haushalt allein in diesem Jahr mit 3 bis 4 Millionen zusätzlich, die im Haushalt nicht eingerechnet sind. Das hat doch nichts mit seriöser Finanzpolitik in der Stadt
Erfurt zu tun. Aber Fakt ist doch mal eins, was das Personal angeht. Erstmal haben wir die letzten Jahre die ein oder andere Kommunalisierung über uns ergehen lassen müssen. Nicht jede Aufgabe, die wir bekommen haben, wollten wir haben. Die Horde wollten wir haben, das ist gut so, das ist richtig so. Die Umweltämter wollten wir nicht haben, die Versorgungsämter auch nicht. Keine dieser einzigen Kommunalisierungen war gegenfinanziert. Keine.
Das ist nicht richtig. Banse, die Horde wären zu 100% erstattet, das wissen Sie ganz genau.
Im Sachkostenbereich stimmt das nicht, aber was die Versorgungsämter angeht, Umweltämter, liegen wir deutlich drunter bei den Zahlen, was wir von Land bekommen im Vergleich zu dem, was wir eigentlich brauchen. Weil es auch letztendlich nicht sinnvoll war, bestimmte Aufgaben auf Kreise und kreisfreie Städte runterzubrechen. Man hat es gemacht. Weil man zum Schein, das ist zu ihrer Zeit mitgeschehen im Landtag, zum Schein die Personalquote des Landes reduzieren wollte, was übrigens gar nicht gelungen ist. Man muss mal konkret die Diskussion führen mit den Firmenmitte des Jahres.
Warum ist es denn nicht in den letzten zwei Jahren zweimal beschlossen worden? Warum haben Sie sich dieser Diskussion komplett verweigert und haben gesagt, das mache ich nicht? Obwohl es der Stadtrat zweimal mit nahezu absoluter Mehrheit beschlossen hat.
Auch von Ihrer Fraktion und von anderen, was wir alles noch wollen. Und da müssen wir hier noch was machen und da noch was machen und dort noch was machen. Aber dass das, was also gemacht werden soll, auch Personal kostet, Geld kostet, das vergesst ihr ganz gern bei eurer Rechnung.
Also wenn 145 Millionen der größte Anteil im städtischen Haushalt sind, ist man doch gut beraten. Selbstverständlich. Was ist der größte Anteil im städtischen Haushalt, Herr Oberbürgermeister, die Frage?
Der Gesamthaushalt, Vermögenshaushalt, Vermögenshaushalt belegt über 600 Millionen.
Gut, und was ist der höchste Einzelposten?
Der größte Einzelposten ist Personal, das stimmt schon. Ja.
Richtig.
Aber der größte Anteil, könnte man den Eindruck gewinnen, ist es über die Hälfte. Ist es definitiv
nein, es ist der größte Anteil, das habe ich ja vorhin gesagt, 145 Millionen.
Gucken Sie an, wie groß die Personalquote des Freistaates ist. Da hatten Sie 10 Jahre lang Einfluss. Übrigens auch was Schuldenabbau angeht, ja, zu meiner Zeit, ich meine mal ganz kurz, in der Bibel steht schon, an den Früchten sollt ihr sie messen, bin ich gerne bereit, in meiner Amtszeit ein Drittel der Schulden abgebaut, während Sie im Landtag waren, 65% der Staatsverschuldung gestiegen. Sie haben jeden Haushalt des Freistaates Thüringen zugestimmt, jeden einzelnen. Da gab es auch keinen Personalabbau und sowas.
Also warum habe ich den Eindruck, dass Sie sich rausreden und versuchen, die Verantwortung auf die nächste Ebene zu lenken? Eindruck, jeder muss seine Hausaufgaben da so ein Stückchen erledigen, wo er
vorbeugt ist. Ich habe Schulden abgebaut, ich habe das Problem geschaffen.
Ich habe es ja gerade gesagt. Wir haben das auf Verschleiß in der Stadt Erfurt gefahren. Es ist schlichtweg unwahr zu behaupten, wir hätten Straßen in einem Zustand, wo wir zufrieden sein könnten.
Das habe ich nicht
sind
gesagt.
Sind wir weit davon entfernt. Wenn wir 500 Millionen Investitionsbedarf in diesem Bereich alleine haben, wissen wir, das ist ja so viel, wie ein städtischer Haushalt pro Jahr ausmacht. Wir wissen jetzt schon, wenn wir das hochrechnen, dass wir mit den Brücken der Stadt Erfurt in den nächsten 20, 30, 40 Jahren nicht zurande kommen. Es sei denn, wir sind tatsächlich bereit, uns mehr Freiräume zu schaffen, um auch zu investieren. Darum werbe ich doch an dieser Stelle. Und die Frage, ich glaube, wenn man zu Recht sagt, wir haben zwei große Positionen im städtischen Haushalt, die richtig groß auch ins Register schlagen. Personalkosten ist der eine Teil. Natürlich haben wir auf der anderen Seite Sozialausgaben, wo wir alle darum werben und uns freuen, wenn wir weniger Bedarfsgemeinschaften haben, dass die Ausgaben reduziert. Aber nur wenn wir in diesen zwei Bereichen zur Reduzierung kommen, können wir tatsächlich investieren. Ihre Antwort, und das ist das, was ich auch kritisiere. Diese Antwort ist, jedes Mal, wenn Geld fehlt im städtischen Haushalt, langen wir zuallererst bei den Bürgern in die Tasche. Das ist nicht der richtige Weg.
Das ist völlig Quatsch. Ihr Finanzminister, Dr. Voss, unser Finanzminister, der zahlt aber ihm Beiträge, der sorgt dafür, dass die Gewerbesteuer und die Grundsteuer in Thüringen deutlich steigt. Das ist unwahr,
weil es Kommunen gibt, die im Gegensatz zur Stadt Erfurt eben nicht diese Steuern Ansagen erhöhen.
Es tut weh, das zu hören, aber es gibt klare Ansagen aus dem Finanzministerium, wo wir darauf hingewiesen werden, wie wir mit solchen Hebesätzen umzugehen haben. Gucken Sie nach Sachsen, da kommt er nun her, wie hoch dort die Grundsteuersätze sind. Die liegen deutlich über Thüringer Niveau und ich sage Ihnen ganz ehrlich, dahin werden auch einige Kommunen hinkommen. Ich weiß von Bürgermeistern, die warten die Wahl jetzt ab, ne, und werden dann ihren Bürgern in den nächsten Monaten erklären, dass sie nicht reichen und alle Steuererhöhungen, die ich bis zum 30.06. beschließe, gelten fürs ganze Jahr. Wir haben in Erfurt den ehrlichen Weg gewählt. Wir haben gesagt, Freunde, wir müssen im bestimmten Umfang die Hebesätze erhöhen zum 1. Januar und haben das vor einer Wahl gemacht. Ob das populär ist, weiß ich nicht. Das wird sich am Sonntag zeigen. Auf jeden Fall ist es der ehrliche Weg. Andere werden mit der Vorlage nächste Woche kommen.
Herr Oberbürgermeister, das ist nicht der einzige Weg. Das ist der einzige Weg, der Ihnen eingefallen ist, weil ansonsten der Nachtragshaushalt nicht rund zu bekommen wäre.
Natürlich haben wir aber bestimmte Dinge gesenkt. Wir haben in Erfurt zum Beispiel auch die letzten Jahre die Müllgebühren gesenkt. Darüber redet ihr ungern, weil es natürlich aus Sicht des Wahlkämpfers nicht unbedingt populär ist. Aber bestimmte Leistungen, die wir haben, müssen schlichtweg auch bezahlt werden. Und Erfurt lebt davon, dass wir auch nicht wenige freiwillige Leistungen haben, gerade im kulturellen Bereich, gerade im Bereich Bildung, auch im sozialen Bereich. Und ich persönlich will nicht, dass wir da mit der Axt dran gehen, weil das macht diese Stadt aus. Und das sorgt alles dafür, dass die Stadt wächst, dass sie sich entwickelt, und auf diesem Weg will ich die nächsten Jahre weitergehen, auch wenn das natürlich im Wahlkämpfen nicht immer populär ist.
Schon wieder ein neues Thema. Das können Sie dann ansprechen. Als nächstes ist allerdings Herr Panse dran. Haben Sie noch eine Entgegnung oder sind wir mit der
Runde? Das ist die Überleitung zum nächsten Thema. Also insofern passt das ja ganz gut. Die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger. Ich nehme zur Kenntnis, dass vieles, was man vor einer Wahl offensichtlich sagt, Herr Oberbürgermeister, nicht das ist, was man nach einer Wahl tut. Sie haben vor 6 Jahren in Ihrem Wahlprogramm gesagt, wir wollen die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger senken, wir wollen die Abgaben senken. Das stand in Ihrem Wahlprogramm nachlesbar drin. Zur Tatsache gehört, dass zwischenzeitlich 3-mal die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer erhöht wurde. Zur Tatsache gehört, dass heimlich still und leise vieles an Belastung für die Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jahren gestiegen ist. Die Müllgebühren mag das positiv rühmliche Ausnahme sein. Wir haben es bis heute nicht geschafft, vernünftige Kindertagesstättengebühren hinzubekommen. Wir liegen da deutschlandweit mit Höchstquoten an der Spitze. Wir haben mit der Grundsteuer, mit der Gewerbesteuer in beiden Bereichen inzwischen Zahlen, die auf dem Niveau von München sich bewegen, weil Sie entgegen Ihrer Ankündigung vor 6 Jahren gesagt haben, ich greife eben doch zuerst den Bürgern in die Tasche. Und das regt die Leute völlig zu Recht auf. Grundsteuer B ist etwas, was jeder in seiner eigenen Tasche sofort verspürt. Und das war unredlich, was Sie an dieser Stelle gemacht haben. Zumal es Alternativen gab. Wir haben im Stadtrat, als wir den Haushalt miteinander diskutiert haben, Sie haben die Variante gewählt, den Haushalt rund zu machen, indem man den Bürgern in die Tasche greift. Wir haben Alternativvorschläge gemacht, die nicht mehrheitsfähig waren.
Die Alternativen natürlich waren
Luftbuch. Und das ist das, dann sagen Sie doch bitte, dass das, was Sie vor 6 Jahren den Leuten gesagt haben, nicht am Ende den Tatsachen entsprechen konnte, weil sie es nicht hingekriegt haben oder nicht wollten.
Ich habe keine Schwierigkeiten, zu dem zu stehen, was ich vor 6 Jahren gesagt habe.
Okay, jetzt
haben wir alles umgesetzt. Aber nee, ich muss auch was zu sagen. Eben haben wir es so gemacht. Lieber Herr Rose,
haben wir so gemacht. Ich soll fair bleiben, was?
Das ist mir sehr wichtig. Und ich denke, den Kollegen Panse auch. Bei der ersten Frage haben wir es so gemacht, dass derjenige, der das Thema eingebracht hat, das Schlussstatement hatte. Dann sollten wir es da auch bei dem zweiten Thema so halten, wenn ich das Thema einbringe und dann nicht der Kollege Panse.
Ich bin einverstanden, Herr Oberbürgermeister.
Ja, wunderbar, genau, dann machen wir das jetzt auch mal so. Also ich habe keine Schwierigkeiten, das abrechnen zu lassen, was ich vor 6 Jahren gesagt habe, weil ich nämlich nahezu alles umgesetzt habe, der Michael Panse. Und zieht doch nicht immer diese Kita-Beiträge hoch. Ein Drittel der Erfurter Eltern zahlen keine Kita-Beiträge. Ein Drittel.
Ein Drittel bezahlt mehr als nirgendwo, als überall in Deutschland bezahlt.
Ein Drittel. Natürlich gibt es einige Menschen, die zahlen mehr. Das sage ich auch mal ganz deutlich.
Solche
Menschen, die so ein Einkommen haben wie ich oder wie Sie, die können auch ruhig einen Höchstsatz bezahlen, wenn wir nämlich keine schlecht verdienten Menschen sind.
Also
und wir kommen damit ganz gut aus.
Ja,
dafür haben ein Drittel der Menschen, die eben nicht viel, kein hohes Einkommen, das gilt auch für Sie.
Ein Drittel der Eltern
zahlt schlichtweg keine Kita-Gebühren. Das gehört zur Wahrheit dazu. Das vergesst ihr aber eure Argumentation.
Ein Sozialdemokrat, der vertritt, dass 560 Euro Krippengebühren und 280 Euro Kita-Gebühren angemessen sind, den will ich deutschlandweit erstmal sehen. Zweiter Punkt bei der Geschichte, und dann kommen wir auch zum nächsten Thema.
Der Vertritt, lass uns doch mal über Kindertagesstättenplätze miteinander reden.
Kurzes Schlusswort, Herr Bausewein.
Geht das jetzt als mein Schlussstatement?
Sie kriegen jetzt ein Schlussstatement.
Ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Also ich denke, ich muss mich nicht verstecken mit meiner Bilanz, die ich vorgelegt habe, und das werden die Bürger auch am 22. so bewerten.
Herr Panse, Herr Bausewein, wird es manchmal so, geht es unter die Gürtellinie, gerade bei Ständen, wenn Bürgerinnen und Bürger kommen, wo es dann doch mal beleidigend wird und hart wird, Herr Panse?
Also zwischen den Kandidaten erfreulicherweise eher nicht. Die Kandidaten gehen, glaube ich, so in einer Art und Weise miteinander um, dass man auch am Tag nach der Wahl noch miteinander reden kann und fair miteinander umgeht, hart, aber herzlich.
Also Sie verklagen sich nicht gegenseitig?
Nein,
wie andere
zumindest, zumindest in Erfurt ist das ein sehr unüblicher Vorgang. Wenngleich ich allerdings sagen muss, das eine oder andere, was man so virtuell erfährt oder was man reell erfährt, auch an Infoständen oder was auch teilweise sich ja um die Plakate drumherum abspielt, das gibt einen schon zu denken, weil da so ein Stückchen das Thema Demokratie auch in manchen Köpfen noch stärker Einzug halten darf, als es derzeit vielleicht der Fall ist. Ich sage aber ausdrücklich, zwischen den Kandidaten ist es ein sportlich fairer Umgang, und das sollte ja auch eigentlich so sein. Streiten mit harten Argumenten, aber am Ende dann auch zumindest noch das Respektieren der Meinung des anderen.
Werden Sie beschimpft, Herr Bausewein,
manchmal? Also ich erstmal das erste Punkt zwischen den Kandidaten, man darf ja nie vergessen, diese Wahl wird vorbei sein, entweder am Sonntag oder in 14 Tagen, und dann sollte man vorher so argumentieren, miteinander umgehen, dass man bedenken muss, am nächsten Tag noch miteinander auskommen, in irgendeiner Form, und ich denke, das ist den Kandidaten durchaus bewusst. Da muss man Argumente zuspitzen, aber man darf sie nicht persönlich beleidigen und in Bereiche reingehen, die damit nichts zu tun haben. Ansonsten, ach, ich muss sagen, das ist vielleicht auch das Schöne, wenn man Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landrat ist. Es kommt nicht so häufig vor, dass man wirklich von jemandem bösartig angegangen wird. Also wenn ich die letzten 6 Jahre von 10 Leuten mal verbal angegriffen wurde, war es viel. Die meisten Leute sind freundlich, ich bin auch freundlich, man unterhält sich, das ist schon in Ordnung. Das ist auch im Wahlkampf so. Ich glaube, da hat es ein Landes- und Bundespolitiker ein bisschen schwerer, aber man gilt eben auch sich der Bevölkerung nicht unbedingt als der Politiker, sondern als der Oberbürgermeister.
Herr Panse, Sie wollen das werden, Sie wollen den Job von Herrn Bausewein übernehmen. Sie sind jetzt, glaube ich, dran mit den Themen, wenn ich jetzt richtig in der Reihenfolge bin. Gleiche Spielregel, Sie geben Thema vor, kurzes Eingangsstatement und dann kann Herr Bausewein reagieren und dann geht der Schlagabtausch los. Was ist ein Thema, was Sie gerne noch besprechen würden?
Also wir haben ein paar Themen miteinander diskutiert, zu Recht, glaube ich, in der Reihenfolge auch Bürgerbeteiligung, Wirtschaft, Finanzen der Stadt Erfurt, das sind so die drei Kernthemen, aber als viertes Thema, was für mich, glaube ich, im Raum steht, ist die Frage Zukunft für Kinder, für Familien. Es klang vorhin schon mal an, das ganze Thema Kindertagesstätten ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass das bei mir ein sehr persönliches, auch leidenschaftliches Thema ist, wo ich darum ringe. Wir müssen derzeit konstatieren, wir haben rund 7000 Kindertagesstättenplätze in Erfurt, aber uns fehlen 400 Kindertagesstättenplätze. Und derzeit ist bei vielen Eltern ein großes Maß an Unzufriedenheit, dass sie dieses Wunsch- und Wahlrecht, was es ja eigentlich auch gesetzlich geregelt geben soll, auch in Erfurt geben soll, gar nicht ausüben können, weil sie froh sind, wenn sie überhaupt ein Platzangebot bekommen. Das muss sich schleunigst ändern, weil wir natürlich damit korrespondierend, wenn mehr Menschen in Arbeit kommen, gleichzeitig auch Antworten geben müssen, wo die Väter und Mütter mit ihren Kindern, die tagsüber gut betreut wissen. Das ist eine riesengroße Baustelle, wo wir in Erfurt noch viel zu tun haben, wo wir auch, und das sage ich auch kritisch, glaube ich, in den letzten paar Jahren falsche Einschätzung von Zahlen erlebt haben. Was werden wir zukünftig an Geburten haben? Aber ein Punkt, und da will ich auch den Finger da, glaube ich, in die Wunde legen, ein Punkt war absehbar, Herr Oberbürgermeister, wir haben im Vorfeld auch schon vor 4 oder 5 Jahren darüber diskutiert, dass der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz auf den ersten Geburtstag abgesenkt werden sollte. Und damit war jedem klar, dass das zu einer immensen Steigerung an Platzkapazitäten führen würde, weil dann natürlich die Nachfrage anders ist. Darauf waren wir in Erfurt nicht ausreichend vorbereitet. Das ist der Grund, weswegen momentan auch die Frage von Neubauten von Kitas im Raum steht, neben der gleichzeitig zu bewältigenden Aufgabe der Sanierung von etlichen Einrichtungen, wo es noch viel zu tun gibt.
An einer Stelle gebe ich Michael Panse recht, was die Zahlen angeht. Also wir haben nach den Prognosen durften wir nicht so viele Kinder haben. Nach den Prognosen, die vor 4, 5 Jahren mal im Raum standen, durfte Erfurt auch nicht so viele Einwohner haben. Also das Schwierige an Prognosen liegt immer daran, oder von Richtung Prognosen liegt immer daran begründet, dass sie in die Zukunft gerichtet sind. Und ich kann mich noch erinnern, in meiner ersten Dienstberatung oder einer der ersten Dienstberatungen 2006, da sind mir die Zahlen vorgelegt worden, Einwohnerentwicklung Erfurts und Einwohnerzahlen Erfurts im Jahr 2030. Und das war verheerend, ja. 180.000 Einwohner, vielleicht auch nur 165.000 Einwohner. Und schon damals war feststellbar, da stimmt irgendwas nicht. Also wir legten schon 2006 Monat für Monat leicht zu. Und vor 2 Jahren hatte die Landesregierung eine Prognose und Auftrag gegeben, wissenschaftlich untersetzt, auch Wanderungsbewegungen mit einbezogen worden. Und siehe da, mit einmal sagen dieselben Statistiker, wir landen bei 210.000 Einwohnern mindestens. Das zieht logischerweise auch mehr Kinder nach sich. Zum Glück, wir haben in Erfurt eine überdurchschnittliche Geburtenrate im Vergleich zu anderen Thüringer Regionen. Aber wir profitieren massiv davon, dass auch gerade junge Menschen mit Kindern oder Menschen, die gerade Kinder bekommen, nach Erfurt ziehen. 70% der zuziehenden Bürger sind bis zu 34 Jahre alt. Also genau das Alter, in dem man auch Kinder bekommt oder Kinder hat. Das merken wir jetzt. Den Rechtsanspruch ab 1 Jahr, Kita-Platz, den gibt es noch nicht. Den gibt es ab 1. August nächsten Jahres. Wir werden den Rechtsanspruch trotzdem schon im Herbst dieses Jahres erfüllen. Weil wir, wie ich vorhin schon sagte, erheblich in Kitas investieren, Neubauten investieren. Wir werden letztendlich im Falle der Ersatzneubauten, die geplant waren, auch nicht jede Einrichtung vom Netz nehmen, die wir eigentlich vom Netz nehmen wollten, nachdem der Neubau fertig ist. Also gut Deutsch, wir werden das im Herbst schaffen. Ein Problem haben wir noch zu lösen, da sind wir aber gerade dabei, das ist die Vergabe von Kita-Plätzen. Wir haben ja in Erfurt sehr, sehr viele freie Träger, unterschiedliche freie Träger, relativ geringen Anteil von kommunalen Einrichtungen. Das ist auch in Ordnung so, das will ich nicht in Frage stellen. Aber es ist manchmal nicht ganz so einfach, in der Kita den Platz zu bekommen, den man gerne haben möchte, weil das eine oder viele Kinder auch in mehreren Kitas durchaus angemeldet sind. Wir versuchen da, das über eine zentrale Vergabe hinzubekommen und im Herbst ins Netz zu gehen, übers Internet, mal sehen, ob das funktioniert. Ich bin ganz optimistisch. Auf jeden Fall, was den Rechtsanspruch angeht, den werden wir auf jeden Fall zum 1. August nächsten Jahres erfüllen, aber auch schon im Herbst diesen Jahres erfüllen, bevor er in Kraft hat.
Also da bin ich außerordentlich skeptisch. Erstens, die zentrale Vergabestelle hilft an der Stelle noch nicht, weil sie zunächst ja immer noch eine Mangelverwaltung betreibt. Derzeit finden Sie in keiner einzigen Kindertagesstätte in Erfurt einen freien Platz. Das erfahren junge Eltern schmerzhaft, die derzeit versuchen, eine Zusage Zusage zu kriegen. Oftmals ist es ja so, dass die Arbeitgeber danach fragen, zu welchem Zeitpunkt kannst du wieder in den Job einsteigen. Und wenn die junge Mutter dann sagt, ja, ich habe noch keine Platzgarantie, ich weiß nicht, ab welchem Zeitpunkt ich einen Kita-Platz kriege. Ich kriege vielleicht im Frühjahr 2013 einen in Aussicht gestellt. Ich glaube, das ist eine unbefriedigende Antwort, auch für junge Eltern. Es wird nicht helfen, dass wir sagen, wir vergeben die Plätze zentral, weil das führt nur dazu, dass es das Wunsch- und Wahlrecht letztendlich der Eltern aushebt, die auf der einen Seite ja sagen, wir wollen uns einen Kita nach unserem Konzept suchen, wo das Konzept hinpasst, auf der anderen Seite aber feststellen, jede Kita, die dafür in Frage kommt, ist übervoll. Es wird nur funktionieren, indem wir zusätzliche Plätze schaffen. Meine Prognose ist, es fehlen uns die rund 400 Plätze, solange wir da nicht so ein Stückchen auch Lösung, Linderung schaffen, solange werden wir das Wunsch- und Wahlrecht nicht umsetzen können. Es ist leider das Dilemma derzeit für viele, insbesondere auch Eltern in den Ortsteilen, wo junge Eltern zuhauf wohnen. Die fahren von Mulsdorf an 4 oder 5 Kindertagesstätten vorbei, bis sie vielleicht im Ried einen Kita-Platz finden. Und das muss sich natürlich ändern. Es gibt im Übrigen auch Vorschläge, wie man das kurzfristig ändern könnte. Wir haben neben den Kindertagesstätten Tagespflegemütter in der Stadt Erfurt, von denen allerdings nicht alle Tagespflegemütter derzeit bereit sind, tätig zu sein. Auch da könnte man kurzfristig Lösungen schaffen, um mit denen auch ins Gespräch zu kommen, dass man wenigstens lindern könnte, diesen Mangel, den wir derzeit ja durchaus beobachten.
Ich sage, wir haben das Problem im Herbst des Jahres gelöst, aber es ist, das will ich auch mal deutlich sagen, ich glaube, da sind wir uns einig, es ist ein Luxusproblem, was natürlich derzeit schon für einige Eltern, die einen Kita-Platz suchen, nicht angenehm ist, aber wir sind in der Lage, uns Gedanken machen zu müssen, wie wir so ein Problem lösen. Es gibt genügend andere Türen, auch Städte, die überlegen sich, welche Kitas sie demnächst schließen, wenn nicht mehr genügend Kinder da sind. Das betrifft andere Bereiche genauso. Ich sage nur die Frage, wie sieht es auf dem Wohnungsmarkt aus? Da gab es vor 5 Jahren auch mal eine andere Situation. Aber die Probleme werden wir lösen. Die Stadt Erfurt wächst, sie entwickelt sich, wir haben Zuzug. Wir haben insbesondere, wie gesagt, Zuzug von jungen Menschen. Übrigens, das ist auch interessant. Die Prognose für das Jahr 2030 besagt, dass Erfurt die jüngste Stadt Thüringens sein wird, noch vor Jena. Interessanterweise, wir liegen jetzt gleich bei 44 Jahren, Altersdurchschnitt würden dann liegen bei 47. Nur als Vergleich, die Stadt Suhl wird im Jahr 2030 bei knapp 63 Jahren Durchschnitt liegen, Durchschnittsalter. Also wir werden das Problem lösen, aber der Rechtsanspruch selbst, der greift am 1. August nächsten Jahres und bis dahin haben wir es auf jeden Fall erfüllt.
Das wird ja langsam eine große Koalition jetzt, Herr Panse, oder was?
Nö, also soweit glaube ich nicht. Ich will ja auch an anderer Stelle, glaube ich, so ein Stückchen Widerspruch anmelden. Herr Oberbürgermeister, wir werden in Erfurt zwar eine junge Stadt sein, weil auch viele junge Familien bei uns wohnen, aber es werden auch zunehmend viele ältere Menschen bei uns wohnen, auch Senioren, die erfreulicherweise auch immer älter werden, die aber auch so ein Stückchen danach fragen, was haben wir für Perspektiven in unserer Stadt. Ich werbe auch bedingt als Generationenbeauftragter sehr dafür, dass wir das Miteinander aller Generationen sehen. Momentan geht es sehr stark um Zukunftsperspektiven für junge Familien. Das, was wir momentan im Kita-Bereich diskutieren, schließt sich ja in Schulen dann nahtlos an und setzt sich fort, wenn es um Ausbildungsmöglichkeiten und um jobliche, berufliche Perspektiven geht. Und das Thema Wohnungsfragen haben wir ja nur leicht angetippt an dieser Stelle. Auch das ist etwas, was junge Familien bewegt. Ich bin da schon zuversichtlich, dass es ein paar Punkte gibt, wo wir auch mit einem sehr breiten Konsens in der Stadt Erfurt Beschlüsse fassen können und Beschlüsse fassen werden. Aber ich werbe auch sehr darum, wir müssen zunächst natürlich immer die Basis dafür schaffen und die Finanzen der Stadt in Ordnung bringen. Und dann als zweites danach schauen, was wir mit dem Geld, was wir Jahr für Jahr auch ausgeben, was wir da nachhaltig schaffen können. Das war so einer der Ansatzpunkte, die sich heute, glaube ich, durch die ganze Stunde gezogen haben.
Mhm. Jetzt will ich nochmal einen Punkt auch zur Frage Zukunftsperspektive.
Jetzt, eigentlich Arbeit. Müsste jetzt Herr Panse das Schlussstatement haben, oder?
War das schon das Schlussstatement?
Nein, noch nicht.
Ich bin noch mal dran, da kann erst ein Schlussstatement halten. Aber das ist ein Punkt, wo wir uns ja wirklich vergleichsweise einig sind. Ich will noch mal einen Satz sagen, auch zu der Frage Zukunftsperspektiven. Wir machen alle paar Jahre Umfragen bei den Zu- und Weggezogenen, warum sie denn nach Erfurt ziehen oder warum sie Erfurt verlassen. Ich meine, immer ein ganz entscheidender Punkt, unter den sie nach Erfurt ziehen, ist der Punkt attraktive Stadt. Da liegt man bei über 60%. Aber interessant ist, dass bei der letzten Befragung, die erst vor 4, 5 Wochen ausgewertet wurde, das erste Mal der Anteil derer, die wegen der Arbeit nach Erfurt gezogen sind, größer war im Vergleich zu dem Anteil derer, die wegen der Arbeit weggezogen sind. Das erste Mal nach der Wende. Die wegen der Arbeit hergezogen sind, waren 34%, die wegen der Arbeit weg sind, waren 32%. Und ich denke schon, das ist der Quantensprung. Ja. Die Zahlen sahen in den frühen 90ern völlig anders aus. Da sind 80% wegen der Arbeit weg und was weiß ich, wie viele herkamen, aber kaum jemand deswegen. Und da sind wir schon auf ganz guten Wege, was nach wie vor, jetzt kommen wir vom Thema ein bisschen ab, was nach wie vor ein Riesenproblem ist, wobei da allerdings Kommune nahezu keinen Einfluss hat, das sind die Frage Löhne, die hier gezahlt werden. Da muss man unter Strich festhalten, dass die Löhne, die nicht nur in Erfurt, das betrifft Osten generell, die da gezahlt werden, in weiten Teilen weit unter dem liegen, was in weiten Teilen Westdeutschlands gezahlt wird. Und allerletzter Satz dazu, das merken wir auch im städtischen Haushalt. Wir haben verglichen mit einer westdeutschen Großstadt ähnlicher Größenordnung eine Einnahmequote, Steuerquote von knapp 70%. Wenn man da bei 100% liegt, da hat man auch wieder mehr Geld übrig, was man eben Investitionen, Schulden abbauen, vieles mehr ausgeben kann.
Ihr Schlussstatement?
Da schließt sich der Kreis zu dem, was wir auch vorhin schon mal diskutiert haben. Wenn wir attraktiv sein wollen, nicht nur für Menschen, die hierher kommen und Arbeitsplätze in Erfurt suchen und in Anspruch nehmen, sondern auch für Unternehmen, die zukunftsträchtige Arbeitsplätze schaffen, müssen wir immer schauen, dass wir Investoren in unserer Stadt holen, denen wir gleichzeitig auch sagen können, wir haben die Fachkräfte, die dann diese Jobs auch ausfüllen können. Investoren, das meint in allererster Linie auch attraktiv zu sein für kleinere, für mittlere und für große Partner, die mit Arbeitsplätzen hierher kommen. Wir stellen fest, einige der Gewerbegebiete, GVZ, inzwischen zu 96% ausgelastet, allerdings auch viel mit Logistik, also viel mit Bereichen, wo wir natürlich noch nicht über die hoch bezahlten Jobs miteinander diskutieren. Wir wünschen uns das sehr. Aber das setzt voraus, dass wir natürlich wirtschaftsfreundlich und investorenfreundlich bleiben. Und einen der Punkte, ich habe es vorhin ja angetippt, Gewerbesteuer spielt schon eine Rolle. Und als zweites die Frage, wenn man nach Erfurt kommt und sagt, ich möchte mich hier niederlassen und Perspektive schaffen, egal ob als Unternehmer oder als derjenige, der Jobs sucht, ist es immer die Frage, wie ist die Willkommensstruktur in dieser Stadt? Wie funktioniert das? Wie werde ich angenommen? Wie kriege ich auch Probleme beispielsweise gelöst? Ich glaube, da werben wir gemeinsam darum. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Egal wer nach dem 22. oder nach dem 6. Mai Oberbürgermeister ist, er hat da Hausaufgaben in diesem Bereich, eine ganze Menge.
Schaffen Sie noch eine zweite Runde, meine Herren, oder müssen Sie los?
10 Minuten habe ich.
Ein letztes Thema. Herr Bausewein gibt vor und Herr Panse reagiert.
Jetzt machen wir nochmal zum Abschluss ein richtig schönes Harmoniethema, ja, damit wir uns einig sind, weil das geht. Aha. Ich würde sagen, Bundesgartenschau. Wir haben ja nur letztes Jahr, da stöhnt doch schon,
freue ich doch drüber. Nein, zustimmend.
Das ist doch zustimmend, genau. Ja, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Jetzt, bei den meisten Vorlagen, die im Stadtrat auf dem Tisch liegen, die meisten, der größere Teil, herrscht eigentlich Einigkeit. Das kommt manchmal in Wahlkämpfen nicht so rüber. Aber letztendlich ist es wirklich so, dass die meisten Vorlagen, gerade die von der Stadtverwaltung kommen, freundlicherweise auch von den anderen Parteien unterstützt werden, weil sie gut sind. Aber ich denke, Bundesgartenschau ist ein wichtiges Thema für Erfurt. Wir haben dort einen Zuschlag erhalten letztes Jahr im Dezember unter dem Vorbehalt, dass wir jetzt die Verträge abschließen. Das wird im Mai im Stadtrat sein. Es ist eine Riesenchance für die Stadt Erfurt, weil wir damit den Egerpark grundlegend denkmalgerecht sanieren können. Da reden wir von einer zweistelligen Millionensumme, die wir brauchen. Weil wir damit den Petersberg entsprechend gestalten können, das Plateau. Der Petersberg an sich ist ja, was die Mauern angeht, von der Bauhütte die letzten 20 Jahre hervorragend bearbeitet worden und saniert worden. Und weil wir damit die nördlichen Parkanlagen auch entsprechend nachhaltig gestalten können, das ist eine große Chance für die Stadt. Und ich glaube, dass wir 2021 alle sagen können, dass die Blumenstadt Erfurt wiederbelebt wurde.
Jetzt habe ich die Taktik verstanden von Herrn Bausewein, den Panse so umarmen, dass er praktisch zerquetscht wird. Das ist natürlich auch eine Art und Weise.
Dass er keine Luft mehr kriegt. Genau,
so dick an die Brust. Mit der Einigkeit dann natürlich bei der Bundesgartenschau sind wir uns einig. Das ist eine Riesenchance für die Stadt Erfurt, viele auch noch offene Wunden in der Stadt zu klären. Und da sind wir bei den offenen Wunden. Das sind so ein paar Punkte, die können wir im Rahmen Bundesgartenschau mit erledigen. Defensionskaserne Petersberg. Eger, was ansonsten auch ein riesengroßes Investitionsprojekt für die Stadt wäre. Es ist den Erfurtern lieb, die Eger, aber sie ist auch teuer und deswegen muss man da die Chance, glaube ich, nutzen. Ich werbe sehr darum, dass die Buga eine Chance ist für die gesamte Stadt, also dass sich dieses Entwicklungspotenzial von der Eger quer durch die Stadt bis in den Norden zieht. Wir haben da einiges auch gerade im Umfeld der Neubaugebiete noch zu tun, glaube ich, wo man Aufwertung erfahren kann. Es gibt ein paar Punkte und das wünsche ich mir dann mit Blick auch auf Buga 21, dass wir über die größeren Investruinen, die wir in der Stadt Erfurt an verschiedenen Orten noch finden, die wir aber nicht im Rahmen Buga mit lösen können, dass wir die auch mit auf die Reihe kriegen. Es gibt so ein paar Punkte, das passt einfach nicht zur Buga, aber es ärgert die Erfurterinnen und Erfurter genauso, ob das Zahnklinik ist, ob das alte TA-Hochhaus ist oder ob das Schlachthofareal ist oder auch das Bahnhofsareal drumherum. Da gibt es eine ganze Menge, wo ich mir wünsche, dass wir 2021 dann damit fertig sind und deutschlandweit eine Stadt präsentieren können, wo die Menschen sagen, klasse, tollste Stadt, tollste Stadt, wo ich gerne auch regelmäßig wiederkomme.
Also Erfurt ist, ich glaube, da sind wir uns ja auch einig, Erfurt ist unter den deutschen Großstädten die schönste Stadt und die lebenswerteste Stadt. Und wir haben auch viel Glück gehabt in der Geschichte, also gerade auch was Zweiter Weltkrieg anging natürlich auch schlimmen Zerstörungen im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten, geringen Zerstörungen. Und dann muss man auch sagen, dass in den 20 Jahren nach der Wende bei der Frage Stadtsanierung kaum Fehler gemacht wurden. Und das zahlt sich langsam aus. Und das Ziel muss sein, die nächsten Jahren die letzten Brachen, die wir haben, in irgendeiner Form zu schließen. Da sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Das ist immer nicht ganz so einfach, weil im Regelfall gehören die Brachen eben nicht der Stadt und nicht dem Freistaat Thüringen, sondern die gehören privaten Investoren. Die können sie schlecht zwingen, was zu machen. Wir sind da in Dauergesprächen, kommen aber, denke ich, Stück für Stück voran. Also gerade die ganze Frage Bahnhofsareal, also wenn man da mal nur die letzten 5, 6 Jahre betrachtet, die Innenstadt war schon saniert, aber der Bahnhof war nicht wirklich toll, der alte Bahnhof, der Erfurter Hof war auch nicht richtig schick. Jetzt haben wir da einiges getan mit dem Bahnhof, gemeinsam mit der Bahn in den Freistaat, die LEG mit dem Erfurter Hof, der Willy Brandt-Platz, jetzt geht in den nächsten Wochen die alte Feuerwache ans Netz als neues Sitz des Bürgeramtes. Wir werden das Quartier nachhaltig auf und jetzt wird die große Aufgabe sein, gerade in dem Quartier, die Frage ICE-City. Also das ist ja ein Thema, was leider Gottes noch gar nicht so in der Stadt angekommen ist. Wir werden im Jahr 2017 einer von zwei großen ICE-Knotenpunkten in Deutschland sein. Also Erfurt und Mannheim werden die Knotenpunkte sein. Und hier werden über den Bahnhof oder durch den Bahnhof werden am Tag 45.000 Menschen mit ICEs fahren und umsteigen. Also eine Stadt wie Gotha wird jeden Tag durch diesen Bahnhof durchgeschleust.
Aus dem Thema Buga wird jetzt ICE-City, aber vielleicht.
Es passt noch zur Buga, weil die Frage durch den ICE-Bahnhof durchfahren und umsteigen reicht natürlich noch nicht. Wir wollen, dass die Leute aussteigen und hier bleiben und dass die Leute, wenn sie aussteigen, eine liebens- und lebenswerte Stadt erleben, wo sie sagen, das macht auch Spaß hier sozusagen. Nicht nur den nächsten Halt des Zuges abzuwarten, sondern zu sagen, hier bleibe ich auch ein, zwei Tage. Deswegen ist auch die Entwicklung des Bahnhofsareals und drumherum wichtig für Tagungen, für Kongresse, für Veranstaltungen und eben auch für die Buga, wo die Leute sagen, Erfurt ist kein Ort, wo man als Knotenpunkt sich trifft und weiterfährt, sondern Erfurt ist ein Ort, wo man verweilt. Ich glaube, da sind wir uns in der Zielstellung sehr einig. Es gibt da noch vieles zu tun mit Blick auf 2017. Auch die Entwicklung des Bahnhofsareals ist, glaube ich, eine wichtige anstehende Hausaufgabe.
Eine Frage, die sich für an beide nochmal stellt und die sich für mich aufdrängt, die ich mal reinmogeln muss, wie Sie das Thema Bürgerbeteiligung an der Buga und damit einhergehende Akzeptanz, denn die ist ja die Grundlage, eine Akzeptanz hinzukriegen, gerade wenn ich Nordpark einzäune, wenn ich Luisenpark einzäune, wenn ich gewisse Bereiche nicht begehbar mache und doch die Stadt relativ heftig umbaue, vielleicht zum Positiven, wie wollen Sie beide das hinbekommen, dass die Bürger mitgenommen werden, dass es eine Akzeptanz gibt zum Thema Buga.
Also ich denke, das haben wir ja bei der Frage der Bewerbung, da machen wir ganz schön ganz gut gemacht, mit Internetseiten, mit Bürgerforen, mit vielen mehr, mit letztendlich auch Befragungen, die mit eingeflossen sind, das werden wir nicht handhaben müssen. Also wir machen uns jetzt nach den Verträgen, machen wir uns grundsätzliche Gedanken, welche Strukturen wir schaffen. Weil wie gesagt, die Machbarkeitsstudie ist da, das ist der grobe Fahrplan. Und jetzt wird es darum gehen, wie kann man das untersetzen und wie kann man die Bürger auch stark einbinden, weil das sehe ich genauso. Die Buga, sie wird ein Erfolg, aber sie wird auch nur ein Erfolg, wenn wir die Masse der Bürger mitnehmen. Es wird immer schwierig sein, 100% mitzunehmen. Immer Menschen geben, die sagen, ich sehe das alles ganz anders. Aber ich glaube, bei so einem Thema, wo wir solche grundlegenden Dinge entscheiden, muss das Ziel sein, dass 80% der Erfurter dahinter stehen. Und die Strukturen werden wir, wie gesagt, schaffen. Also ob das wieder über Bürgerforen läuft, über Beiräte, über Internetseiten, das wird in den nächsten Wochen zu klären sein. Auf jeden Fall wird es gemacht.
Also da werden wir dringend was machen müssen, weil einige Beispiele auch zeigen, die Bürger reagieren sehr sensibel darauf, wenn sie das Gefühl haben, es wären Teile der Stadt zum gesperrten Bereich oder nur noch zum eintrittspflichtigen Bereich. Das wird beim Luisenpark nicht funktionieren, das wird bei anderen Teilen der Stadt nicht funktionieren. Man muss, glaube ich, da sehr darauf achten, dass die Bürger zu dem, was wir in der Stadt haben, weiter ihren Zugang haben. Die EGA selbst, das ist einer der Bereiche, wo natürlich das Entwicklungspotenzial da in diesem Bereich am größten ist. Ich wünsche mir, dass wir das auf eine ganz breite Basis stellen. Das, was wir momentan haben, Buga Beirat, Fachbeiräte, Gremien, die sich sehr aus fachlicher Sicht mit diesem Thema auseinandersetzen, wird natürlich auf Dauer alleine nicht reichen. Es gab die EGA-Freunde, die sich ums EGA-Areal gekümmert haben. Ich wünsche mir, dass wir die Buga-Freunde flächendeckend zu einer Initiative in der Stadt machen, wo sich diejenigen im Norden genauso dafür interessieren, weil sie sagen, es geht auch um ihr Areal, was sich durch ihr Gebiet mitzieht, was entwickelt werden kann. Und wenn wir am Ende abschließend nach der Buga 21 sagen, erstens ist uns gelungen, über 2 Millionen Besucher nach Erfurt zu holen und zweitens ist uns gelungen, dass etwas Nachhaltiges bleibt, was die Lebensqualität in der Stadt Erfurt noch ein Stückchen höher gehoben hat. Ich glaube, dann war die Buga 2021 ein
Erfolg. Kommen wir zu den Abschlussstatements. Herr Bausewein, ich gebe Ihnen sozusagen das Wort jetzt für Abschlussstatement, vielleicht nochmal in Abgrenzung zu Ihrem Mitbewerber Michael Panse. Was wird der Schwerpunkt, wenn Sie eine zweite Amtszeit schaffen, sein für die nächsten 6 Jahre? Warum sollten die Menschen gerade am 22. April ein Kreuz bei Ihnen machen?
Nein, ich glaube, man soll sich mal anschauen, was ich die letzten 6 Jahre gemacht habe. Und ich denke schon, dass einfach die letzten 6 Jahre ein ganzes Stück vorangekommen ist. Die ganze Frage Schuldenabbau, die ganze Frage Kitasanierung, Schulsanierung, die Frage Wirtschaft. Wir haben 6.000 Arbeitsplätze sind die letzten 6 Jahre neu entstanden in der Stadt. 4.000 unterstrich sind es mehr, weil es auch welche gab, die verloren gegangen sind. Wir haben eine deutlich sinkende Arbeitslosenquote, deutlich sinkende Arbeitslosenzahlen. Das ist ein Trend, der muss sich die nächsten Jahre fortsetzen. Viele gute Entscheidungen dazu sind gefallen. Allein gestern wieder mit Zalando, die wirklich den zweiten Bauschnitt, der irgendwann mal für in 2-3 Jahren geplant war, jetzt gleich anschließend an den ersten. Wir werden es schaffen, die Zahl der Arbeitslosen sehr, sehr kurzfristig von jetzt 9.500 auf unter 8.000, vielleicht 7.000 zu senken. Und mein Ziel ist es wirklich, in den nächsten Jahren, spätestens bis 2018, in den Bereich zu kommen, wo wir uns mit einer prosperierenden westdeutschen Großstadt messen können. Nicht unbedingt mit Gelsenkirchen oder was, sondern mit einer aufstrebenden westdeutschen Großstadt. Und ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs. Und ich hoffe auch, und da bin ich fest von überzeugt, dass wir zum Beispiel mit den Sinken der Bedarfsgemeinschaften, eine Person in einer Bedarfsgemeinschaft kostet uns Pi mal Daumen 3.000 Euro im Jahr. Also 1.000 Leute raus sind 3 Millionen, dass wir damit auch Handlungsspielraum bekommen, wo wir Geld eben mehr investieren können, in anderen Bereichen ausgeben können, weiterhin Schulden tilgen können. Das ist schon das große Ziel. Und wenn die Leute sagen, der Bausewein hat die letzten 6 Jahre nicht so schlecht gemacht, dann bitte ich sie einfach, mir eine Verlängerung zu geben bis 2018.
Sagt der Amtsinhaber Andreas Bausewein. Was erwidert der Mitbewerber Michael Panse? Warum gerade sollten die Menschen gerade bei Ihnen ihr Kreuzchen machen?
Kurz und knapp, weil ich der Auffassung bin, als Oberbürgermeister tritt man nicht nur an, um Chef der Verwaltung zu sein, sondern, wie es der Name auch sagt, Oberbürgermeister, also für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Erfurt da zu sein, die Bürgerinnen und Bürger als Partner zu verstehen, sie bei Entscheidungen mitzunehmen, das heißt, den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern regelmäßig zu führen, offen und eine bürgerfreundliche Verwaltung so effizient auch zu führen, dass der Bürger versteht, was in dieser Stadt geschieht und eben sich auch einbezogen fühlt. Wir haben die ganze Zeit über unliebsame und liebe Entscheidungen diskutiert. In beiden Fällen, glaube ich, steht und fällt das mit Akzeptanz. Akzeptanz heißt, mit den Menschen kommunizieren, mit den Menschen reden, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, offen auch sein für neue Ideen. Ich glaube, das ist etwas, was ein Oberbürgermeister auch auszeichnen kann, auszeichnen muss, wenn er sich in der Tat nicht nur als Chef an der Spitze der Verwaltung versteht. Ich muss sagen, mit Blick auf den 22. April, wir haben 7 Kandidaten, ein breites Portfolio, es ist eigentlich für jeden was dabei. Ich werbe sehr nachdrücklich darum, dass die Menschen zur Wahl gehen. Für mich ist 22 Jahre nach der Wende ist immer noch ein Glücksgefühl, dass wir frei wählen können, dass wir auch dieses Wahlrecht gleichzeitig in eine Wahlmöglichkeit mit 7 verschiedenen Kandidaten in der Stadt Erfurt einkleiden. Da sollte für jeden was dabei sein, deswegen meine herzliche Werbung, gehen Sie alle zur Wahl. Und dann als zweites sollten Sie dann mit dem einverstanden sein, was ich so ein Stückchen auch im Wahlkampf jetzt vertrete, dann freue ich mich auch über das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.
Sagt Michael Panse für die CDU und Andreas Bausewein, der Amtsinhaber für die SPD. Danke für das Streitgespräch, danke für die Zeit und wir hören uns wieder ab 18 Uhr am Sonntag, 22. April auf dieser Frequenz.